Der Körper altert. Dessen muss man sich bewusst sein. Und dass man dann nicht mehr mit der Brechstange arbeitet, sondern sich Schritt für Schritt vortastet, regelmäßig trainiert, dass man einfach die Balance hat.
Hi, willkommen zum Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Der Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Für dich an jedem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und ich begleite dich auf dem Weg ins Einstein-Neu-Ulm. Wie verändern sich das Klettern und das Bouldern im Alter? Wie kann man gesund weiterklettern? All das sind Fragen, die auch Klettertrainer Dicky Korb beschäftigen. Und er hat mit fortschreitendem Alter sein Training und den Blick auf den Sport geändert. Welche Tipps er für Kletterinnen und Kletterer in puncto Altern hat, erzählt er im Podcast-Interview. Das Kilterboard kann man super nutzen, um Trainingsziele zu erreichen. Das findet Malte Kepler, der Leiter der Einstein-Boulder-Halle Neu-Ulm. Im Podcastgespräch erklärt er, welche Ziele er bereits mit dem Kilterboard erreicht hat, was sich gut mit dem Kilterboard üben lässt und wie man am besten ins Kiltern einsteigt. Und bevor es in diese Gespräche geht, gibt es eine Runde Bundesliga-News. Willkommen zum ersten Newsblog im Jahr 2025 und willkommen an Christian von der Techniker Boulder Bundesliga. Hi.
Hallo Juliane.
Christian, du bist ja das IT-Genie bei der Liga und du willst uns jetzt eine digitale Neuerung bei der Liga vorstellen. Und zwar soll es eine Techniker Boulder Bundesliga App geben, die sehr praktisch sein wird. Da kann man dann nämlich schön am Handy seine Ergebnisse in diese App eintragen. Man kann sich da auch die Tabellen angucken. Man kann auch einzelne Boulder sehen mit Bild. Man kann die da bewerten. Das sind zumindest so die paar Dinge, die ich jetzt schon gesehen habe. Ich durfte mal so betamäßig da reinschmulen. Kannst du uns vielleicht noch mehr Insights geben? Also was kann die App noch, was ich jetzt so auf den ersten Blick gar nicht so gerafft habe?
Ja, da sind natürlich noch einige Funktionen drin, die vor allem auch für uns da sind. Also Admin-Funktionen. Weil das, was du da siehst, das muss ja alles angelegt werden. Ne? Wenn du da Boulder siehst, dann müssen wir die halt vorher anlegen können, müssen da Bilder hinterlegen können. Und jetzt aktuell ist es so, dass die App erstmal so ein Grundgerüst hat, wirklich mit den Basics anzufangen. Und die Basics bei der Bundesliga sind natürlich Ergebnisse eingeben. Also ich will meine Ergebnisse eingeben und will danach an der Tabelle sehen, wo ich stehe, wie viele Punkte ich bekommen habe. Aber da sollen mit der Zeit natürlich auch noch einige Funktionen dazukommen. Zum Beispiel Auswertungen, verschiedene Statistiken über die Spieltage hinweg. Und ähnliches, so wie es jetzt gerade auf der Internetseite auch ist, aber vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Da muss man mal schauen, was so möglich ist. Und ja, so eine App bietet natürlich auch viele Möglichkeiten, die man jetzt gerade auf der Internetseite vielleicht nicht so direkt hat. Es gibt zum Beispiel auch eine Möglichkeit, da eine Station anzuklicken, sich die Navigation zum Beispiel direkt in Google Maps zu öffnen und so weiter und so fort. Und mit der App ist das alles ein bisschen einfacher. Da habe ich jetzt gestern auch schon dran gebaut, das siehst du jetzt noch nicht, aber das ist schon da, wird jetzt die Tage hochgeladen. Und dann kann man zum Beispiel auch, wenn du jetzt hier im zweiten Screen einfach eine Station auswählst, dann bekommst du da einen kleinen Button, wo dann halt steht, einmal Navigation in Maps öffnen, kannst du direkt hin navigieren und...
Kannst schon deinen Kaffee bestellen, für wenn du ankommst?
Ja, das noch nicht, aber genau. Mm. Genau. Alle Infos zu den Boulderhallen gibt es dann natürlich nach wie vor, wobei wir da auch dazu übergehen werden, die nicht mehr selber zu pflegen, sondern den Boulderhallen dann Zugänge geben werden oder geben wollen, wo die ihre Boulderhallen selber verwalten können. Ne? Dass die uns nicht schreiben müssen, unsere Öffnungszeiten haben sich geändert, könnt ihr das mal bitte eintragen oder hier, wir haben ein anderes Logo und diese Geschichten, das können die in Zukunft alles selber verwalten und das spart uns jede Menge Kommunikation und ja, damit halt auch Fehlerquellen. Das ist jetzt so prinzipiell erstmal das, was du auch gesehen hast. Aber das wird natürlich alles ein bisschen anders aussehen, wenn es mal fertig ist. Also gerade das Design, was du jetzt im Moment siehst, ist so das, was ich erstmal gemacht habe, damit es ordentlich aussieht.
Da fehlen noch ein paar bunte Bilder.
Da fehlen noch, genau. Einfach, dass es ein bisschen schicker aussieht. Das ist jetzt so die Standardschrift, die halt da drin ist. Ob wir die nicht auch nochmal verändern, dann irgendwie, genau, ein paar Hintergrundbilder, ähnliches, so wie es jetzt gerade auf der Webseite auch ist. Das wird natürlich aber alles erst ganz zum Schluss kommen, wenn die Funktionalität steht. Das heißt, wenn die Berechnungen alle richtig sind von den Punkten und wenn wir das alles irgendwie durchgetestet haben, dann kümmern wir uns vor allem auch darum, dass das alles ein bisschen schicker wird.
Ja, und zum Testen braucht ihr noch Leute, ne? Also wie sieht's da aus?
Zum Testen brauchen wir noch Leute, genau. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir das schon mal so ein bisschen im kleinen Kreis getestet haben. Vor allem von den Leuten, die auch jetzt irgendwie mit dem Team sind, die Helfer. Die sind da teilweise schon mit drin oder wir hier natürlich auch als Team sind da auch schon mit drin. Aber zum nächsten Spieltag wollen wir das ein bisschen vergrößern und suchen deswegen Freiwillige, die sich die App gerne angucken möchten, ihre Ergebnisse da einfach eintragen. Man kann noch nicht so viel machen, aber man kann seine Ergebnisse eintragen. Die landen dann nicht auf der Internetseite, Das sind zwei verschiedene Systeme und.
Also das heißt, ich muss meine, wenn ich Tester werden möchte, muss ich halt trotzdem noch auf die Webseite gehen und die Ergebnisse eintragen, weil es noch nicht verknüpft ist.
Genau, fürs Erste muss man das machen. Fürs Erste muss man sich dann auch noch einen Account anlegen. Du hast das ja auch alles gemacht. Dann muss ich einmal für den Tester auch freischalten lassen. Das ist jetzt kein komplizierter Prozess, aber dafür brauche ich dann halt meine E-Mail-Adresse, muss die Leute dann freischalten und dann können die sich einen Account für die App machen.
Okay, wunderbar. Das heißt, Plan ist jetzt für den nächsten Spieltag in Neu-Ulm, dass da so ein paar Tester sind. Dann werdet ihr wahrscheinlich gucken, wie alles läuft. Wie ist denn der Zeitplan sonst so? Also ab wann soll die dann wirklich on sein für alle?
Ja, das ist eine gute Frage. Wir hoffen natürlich, dass wir das für die nächste Saison fertig bekommen. Aber da sind natürlich auch noch viele Sachen, die da noch rein müssen. Der Deutschlandcup zum Beispiel, der ist noch gar nicht mit drin. Das muss natürlich irgendwann mit rein. Und es muss halt alles auch so gut getestet sein, dass es zuverlässig ist und da nichts irgendwie, ja, nichts in die Binsen geht. Deswegen hoffen wir wirklich, dass es bis zur nächsten Saison fertig ist. Mhm. Aber garantieren können wir das natürlich nicht.
Verstehe. Wie ist denn das Ziel? Soll die App dann irgendwann mal die Papierzettelchen ersetzen? Gibt sie dann vielleicht nicht mehr?
Ja, das ist eine gute Frage. Also da müssen wir halt mal schauen, wie wird die App überhaupt angenommen? Also hat überhaupt jeder ein Smartphone und ist damit einverstanden, die Ergebnisse gar nicht mehr über die Internetseite einzugeben, sondern nur noch über die App? Das sind so Überlegungen, die wir haben. Und dann bietet es sich natürlich auch an, die Papierzettel abzuschaffen, allein schon aus Gründen von Nachhaltigkeit. Aber da ist eben auch die Frage, will dann jeder mit seinem Handy die ganze Zeit da rumlaufen? Oder nervt es die Leute eher? Ich denke, da müssen wir einfach ein bisschen, ja, mal ein bisschen reinhören, wie das Feedback so ist. Aber die Idee, die gibt es natürlich.
Okay. So, und ansonsten ist jetzt der Ablaufplan, man kann euch wie kontaktieren, um App-Tester zu werden?
Ja, am besten kontaktiert man mich über meine E-Mail-Adresse christian@boulder-bundesliga.de und schreibt mir einfach mal. Wenn ihr Apple-Nutzer seid, dann schreibt ihr mir die E-Mail-Adresse von eurem Apple-Account, mit dem ihr in den App-Store geht. Und wenn ihr Android-Nutzer seid, dann schreibt ihr mir die Adresse, mit der ihr im Play-Store angemeldet seid. Dann hinterlege ich euch, dann seid ihr sozusagen für das Testen freigeschaltet und danach könnt ihr euch dann, sobald der Prozess abgeschlossen ist, die App runterladen. Ich nehme euch dann in Newsletter auf, wo ihr dann die aktuellen Infos dazu bekommt, was in neuen Versionen drin ist und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr auch schon loslegen.
Okay, da ich jetzt schon eine Liga eingetragen habe und jetzt weiß, dass es ein System ist, das sozusagen von dem anderen Wertungssystem abgekoppelt ist, kann ich mir jetzt quasi für alle Boulder Flashs eintragen.
Das kannst du gerne machen. Ihr könnt Fantasieergebnisse eintragen. Es geht wirklich nur darum, zu testen, was passiert, wenn jetzt zum Beispiel 10 Leute gleichzeitig ein Ergebnis eintragen. Da hoffe ich, dass der Mechanismus, den ich gebaut habe, dann auch standhält. Ich habe es jetzt schon mal getestet, aber es ist natürlich mit mehr Leuten einfach besser. Also man bekommt aussagekräftigere Daten. Man kann am Ende nachrechnen, sind die ganzen Multiplikatoren richtig, gehen die auf, gehen die Punkte auf. Streichergebnisse hast du noch nicht gesehen wahrscheinlich, aber Streichergebnisse sind auch schon mit drin. Ich tue jetzt einfach so, als hätten wir nur 5 Stationen. Und nur die gehen in die Gesamtwertung ein. Ja, und das sind halt alles Sachen, die rechne ich danach stichprobenartig. Und wie ist die Auslastung? Das gucken wir uns dann an. Halt mit mehr Testern können wir dann halt in der Datenbank sehen, wie viele Zugriffe gibt es da. Und können das halt einfach mal hochrechnen. Können schauen, wie ist denn das, wenn jetzt nicht nur 10 oder 20 Leute, sondern eben halt 200 Leute an einem Tag da mit der App ihre Ergebnisse eintragen und nachschauen.
Okay. Gut, dann wünsche ich euch, dass ganz viele Leute da jetzt freiwillig testen wollen, damit es auch weitergeht mit der Entwicklung der App und wünsche natürlich einen wunderschönen Spieltag auch dir in Neu-Ulm.
Vielen Dank.
Klettern und Bouldern im Alter, was verändert sich? Worauf sollte man achten? Und wie bleibt man stark? Darüber möchte ich mit Trainer Dicky Korb sprechen. Dicky war beim letzten Finale der Techniker Boulder Bundesliga vor Ort und hat dort Trainingsworkshops gegeben. Und da kam kurz ein Gespräch auf mit der Frage einer Teilnehmerin. Und die wollte halt wissen, Dicky, was muss man denn beachten, wenn man älter wird als Boulderin? Und diese Frage wird ja für uns alle früher oder später wichtig. Also sollten wir mal noch ein bisschen mehr darüber reden. Also, hallo Dicky.
Ja, hallo.
Schön, dass du mit dabei bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Ja, das Maximum unserer sportlichen Leistung, das erreichen wir ja so meistens in den 20ern und in den 30ern verändert sich unser Körper und die Muskelmasse beginnt sich langsam abzubauen. Wie ist denn das bei dir? Welches Verhältnis hast du als Kletterer zum Thema Alter? Kommen da irgendwie negative Gedanken auf oder Ängste vor so einem Kraft- und Leistungsverlust?
Also bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so oder beziehungsweise nicht mehr der Fall, dass ich da irgendwelche Ängste habe. Es war allerdings ein längerer Prozess, als ich einfach merkte, dass immer häufiger kleine Verletzungen kommen, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin. Da war das erstmal schon ein bisschen komisch. Und ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Wollte ich es immer noch weiter wissen? Und das kann doch alles gar nicht wahr sein. Warum bin ich denn jetzt nicht mehr so fit? Und irgendwann stellt sich dann so eine Akzeptanz oder hat sich bei mir so eine Akzeptanz eingestellt. Und seitdem bin ich wieder total happy mit dem Klettern. Man muss einfach die Ziele so ein bisschen anpassen. Zumindest bei mir ist es so gewesen, dass es mir dann einfach wieder gut ging. Dann habe ich einfach andere Ziele gehabt, als jetzt die hohen Zahlen jetzt noch zu klettern. Sondern ja, eher den Spaß in den Vordergrund wieder zu nehmen und nicht so die Leistung.
Ab wann hast du denn gemerkt, dass das losging? Also, ich habe mal nachrecherchiert, du bist 57 und war das auch in den 30ern, wo du schon was gemerkt hast, in den 40ern oder wann?
Ich habe ja relativ spät angefangen mit dem Klettern, mit dem Bouldern, so mit 20. Und habe mit 40 meine erste 8C-Route geklettert. Und dann mit 41 die nächste. Und dann so ab 43, 44. Bei mir wurde das eingeleitet durch eine Verletzung, durch eine Fingerverletzung. Allerdings hatte das überhaupt nichts mit dem Klettern zu tun. Da ist mir mein Sohn auf der Couch auf den Finger gehüpft. Und dann hatte ich so eine kleine Knochenabsplitterung am Gelenk. Das wurde dann operiert. Und das war zu viel Stress für das Gelenk, die OP. Und der wurde dann nie mehr so hundertprozentig. Und da habe ich dann schon gemerkt, ja, also so im 11. Grad, das geht nicht mehr richtig mit dem Finger. Der hat sich da nie mehr davon erholt. Dann habe ich da schon von der Schwierigkeit angefangen, so ein bisschen zurückzuschrauben. Dann musste ich mich für den 10. Grad schon richtig anstrengen irgendwann. Und dann war im Kopf, ja, aber 10er habe ich doch eigentlich schon jede Menge geklettert. Jetzt muss ich dafür richtig viel tun. Und dann ging das einfach so, dass ich mich nicht mehr so jetzt großartig in Projekte gestürzt habe, sondern eher zum Klettern gegangen bin. Ich habe eher so Tagesziele gehabt. Ich möchte ja heute viele, viele Neuner klettern oder was immer, aber nicht mehr so die großen Projekte, weil ich einfach gemerkt habe, das geht körperlich nicht. Da mache ich einfach nur noch mehr kaputt.
Wie war denn dieser Prozess für dich? Also ich weiß, es gibt Leute, für die sind die Zahlen halt sehr wichtig. Die haben da vielleicht auch so einen, ja, Wettkampfgedanken irgendwie für sich dahinter, sei es nur die eigene Leistung zu sehen oder auch sich im Vergleich zu anderen zu sehen. Wie kann man denn andere Ziele setzen, die einen genauso begeistern wie das, was einen eigentlich begeistert hat am Sport?
Ja, genau, das ist so ein bisschen die Krux. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich jetzt zum Beispiel dann in irgendwelchen Neunern hing und mich dann die Leute angesprochen haben, ja, warum hängst denn du jetzt in einem Neuner? Du kannst doch so schwer klettern und so. Und dann habe ich angefangen, mich da zu rechtfertigen und irgendwie so, ja, ich bin halt gerade nicht so fit. Und dann, das hat mich dann irgendwann, hat mich das genervt. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kletter jetzt einfach und ich lasse mich von dem nicht mehr stören. Und es war aber wirklich so am Anfang, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich jetzt nicht mehr schwer kletter. Und dann habe ich gemerkt, dass das eigentlich auch begonnen hat mit einer Rechtfertigung vor mir selbst, dass ich praktisch mir gegenüber ja schon zugestehen muss, dass es einfach nicht mehr so geht. Und das war eigentlich so der innere Prozess, den ich dann auch so ein bisschen nach außen gekehrt habe und es den Leuten dann immer erklärt habe. Ja, aber eigentlich habe ich ja auch mal schwer geklettert und jetzt geht's nimmer und so. Und irgendwann habe ich gemerkt, so ein Quatsch, was ich hier mache. Was soll denn das? Und aber ich meine, ich habe 30 Jahre lang leistungsorientiert geklettert. Es war immer der Fokus auf irgendwelchen Projekten. Natürlich habe ich auch Phasen gehabt, wo ich einfach so dahin geklettert bin. Aber irgendwelche Projekte gab es halt immer, wo man dann dran gearbeitet hat und da muss ich wieder hin und ja, man hat dafür gebrannt. Und dann war das einfach irgendwann dann nicht mehr so. Und jetzt genieße ich das einfach viel mehr, wieder rauszufahren und zu klettern. Und jetzt habe ich eher so den Anspruch, ach, ich möchte dicke Arme haben, wenn ich klettern war. Da möchte ich nach Hause kommen und das Gefühl haben, ich habe sportlich was gemacht. Ich habe Sport getrieben, ich möchte mich spüren und zwar nicht im Sinne von Schmerzen, dass mir die Finger wehtun, wie es dann früher öfter mal der Fall war, sondern, ja, wie soll ich sagen, so erschöpft oder so ein bisschen, ich habe mich angestrengt heute. So, das ist das, was für mich dann das Schöne ist beim Klettern.
Ja. Merkst du, dass du mit manchen Menschen deshalb nicht klettern kannst mehr, weil die immer wieder diese Fragen stellen, warum kletterst du denn jetzt nicht mehr so stark?
Nee, das habe ich nicht. Insbesondere die Leute, die sowieso viel schwerer klettern als ich, mit denen ich oft unterwegs bin, da ist das total entspannt. Da ist eher, dass ich mich selbst dabei beobachte, dass ich, jetzt gehe ich da nochmal rein in die Tour und dann probiere ich nochmal. Eigentlich bin ich schon total platt und dann macht es im Kopf so, ja, aber ich muss ja gar nicht. Mhm. Ich habe so dieses, ich kann mich jetzt auch einfach hinsetzen und in die Landschaft gucken. Und dann überlege ich, mache ich das oder mache ich das? Und es ist dann ein richtig angenehmes Gefühl, dass ich praktisch ja, mir das selbst zugestehe und mir selbst zugestehen kann, dass ich das ja eigentlich gar nicht muss. Ich meine, ich musste es ja nie. Mein Kopf hat halt immer gesagt, ich muss. Und das finde ich sehr angenehmes Gefühl.
Mhm. Gibt es noch andere Dinge an deinem Körper, wo du jetzt merkst, okay, Anfang 20, Mensch, das ging doch und jetzt geht's nicht mehr?
Es ist einfach insgesamt, dass ich die, wenn ich jetzt mal wieder was probiere, was ich ganz gern mache, wo jetzt die Schwierigkeit überhaupt keine Rolle spielt, da kann ich jetzt nimmer 10 Versuche am Tag machen, wie ich das früher gemacht habe. Da probiere ich dann 2-3 Mal und dann merke ich, nee, jetzt ist gut. Und früher hatte ich ganz andere Erholungszeiten, also ich habe mich viel schneller wieder erholt und das ist heute, das ist einfach nimmer so. Aber da ich ja auch kopfmäßig nimmer so den Anspruch habe, ist das dann auch kein Problem. Ich probiere schon gerne ab und zu mal in der Natur 2-3 Mal, wenn ich denke, ach, da komme ich jetzt vielleicht hoch, dann probiere ich das. Aber wenn es dann nicht geht, dann mache ich ganz entspannt was anderes. Also das ist so die Erholungszeit, ja, die Maximalkraft, würde ich jetzt mal sagen, ist natürlich jetzt dann auch weniger als früher, aber im Verhältnis ist immer noch ganz gut. Also so kleine Leisten halten und sowas, das kann ich kurzzeitig immer noch ganz gut. Manchmal frage ich mich dann nur, macht das jetzt Sinn oder lasse ich das lieber? Ist vielleicht doch ein bisschen zu klein, weil wenn man sich dann verletzt, dann sind die Erholungszeiten natürlich viel länger, weil der Körper viel länger braucht, sich zu regenerieren. Das ist so der wesentliche Faktor, ja.
Du hattest auch so eine Zahl genannt, als wir da am Tisch saßen, da beim Bundesliga-Finale, wie lange früher deine Regenerationszeiten waren und wie es heute ist. Kannst du das nochmal erzählen?
Ja, also früher waren es 2 Klettertage, 1 Tag Pause und heute ist es eher 1 Klettertag und 2 bis 3 Tage Pause, ja, wenn ich wirklich so intensiv kletter.
Also sagen wir mal, so eine Easy-Peasy-Session in der Boulderhalle kannst du schon mal 2 Tage hintereinander machen? Oder?
Ja, das kann ich machen. Aber wenn ich wirklich draußen klettern gehe und mich ordentlich anstrenge, dann ist 2 Tage hintereinander, das ist schon schwieriger, sage ich mal. Das geht auch mal, das kommt halt immer auch so ein bisschen drauf an, was man gemacht hat. Wenn das jetzt nicht so die super Leistungsspitzen waren, dann geht es auch noch. Aber in der Regel, und ich fühle mich einfach auch besser und es macht mehr Spaß, weil einfach auch so die, wenn der Körper wieder erholter ist, dann bin ich wieder fitter. Und das ist natürlich vom Timing her, wenn man jetzt zum Beispiel in einen, sagen wir mal, einen Kletterurlaub macht, dann fahre ich da schon auch mal 2 Tage klettern, 1 Tag Pause wieder. Aber wie gesagt, dann ist es nicht so intensiv. Mhm. Und wenn ich dann aber wirklich da auch mal was probiere, wo ich sage, komme ich vielleicht hoch, dann merke ich schon, ist es auch besser. Ich mache mal 2 Tage Pause und gehe dann wieder rein. Und das war früher überhaupt nicht nötig.
Würdest du sagen, dass es heute in deinem Kletterleben etwas gibt, was du auch sehr zu schätzen weißt an diesen Veränderungen deines Körpers?
Meines Körpers, ich würde sagen, es ist eher so der Kopf, einfach die Gelassenheit, die Zufriedenheit, dass wenn es mal auch nicht so läuft, dann ist es auch wurscht. Früher habe ich mich dann noch länger geärgert, heute sage ich so what, gibt noch 1000 andere Dinge, die zu tun sind. Ja, und dass man nicht unbedingt mehr mit der Brechstange irgendwo dran geht, sondern es einfach ruhiger und gelassener angeht. Es ist ja auch angenehm, wenn der Körper schneller zufrieden ist, wenn ich sage, okay, mein Körper ist jetzt ermüdet relativ schnell. Das kann ja auch positiv sein, weil dann muss ich nicht mehr ewig Sport treiben, bis ich dieses Gefühl habe, sondern dann reichen dann auch 1-2 Stunden und ich habe das Gefühl, ich habe was gemacht und kann wieder nach Hause gehen und kann was anderes machen. Und früher war ich oft einfach den ganzen Tag am Fels. Das vermisse ich eigentlich überhaupt nicht. Ich mag das lieber rausgehen, Sport treiben und dann gibt es einfach noch viele andere Sachen, die man machen kann.
Und du arbeitest als Klettercoach mit einigen Kundinnen und Kunden und auch mit Menschen, die genau solche Fragen haben zum Thema Klettern und Bouldern im Alter. Was muss ich da beachten? Was sind denn so häufige Themen oder Fragen oder Befürchtungen, mit denen die Leute zu dir kommen?
Ja, es gibt so zwei Unterschiede. Es gibt einmal die Kletterer, die jetzt mit zum Beispiel mit 20 schon 9B geklettert haben, sage ich jetzt mal. Und wenn die jetzt so Mitte 50 sind oder einfach älter werden, dann werden die ihren Peak wahrscheinlich nimmer haben. Den hatten die schon. Und wenn jetzt aber jemand kommt, der mit 45 oder mit 40 angefangen hat zu klettern und sagt, oh, ich habe so spät angefangen mit dem Klettern, ist das überhaupt noch gut? Kann ich eigentlich das alles noch erreichen? Zudem sage ich ja, das hat natürlich auch Vorteile, weil du kannst deinen Peak einfach noch rausschieben. Du kannst den einfach auch noch später haben. Du kannst noch deine schwerste Tour mit Mitte 50, mit, was weiß ich, mit 60 vielleicht nimmer, aber vielleicht auch doch noch, je nachdem, wann man anfängt. Und das ist ein Riesenunterschied. Das sind auch unterschiedliche Fragestellungen, ne? Der andere, der kommt, also der schon 30 Jahre lang schwer geklettert hat, der hat natürlich ganz andere Abnutzungserscheinungen. Der Körper ist natürlich viel ausgelaugter, auch gewöhnter an die Belastung, aber diese Mikroverletzungen und der Verschleiß, dass die Gelenke sich da irgendwann nimmer freuen, wenn man da wieder an den Fingerspitzen hängt oder die Zehen, wenn man die Füße wieder in die Schuhe reinzwängt, das ist natürlich was anderes. Da geht es eher um das erhaltende Training. Wie kann ich denn einigermaßen meine Form erhalten? Und bei dem anderen, der später angefangen hat, da geht es darum, wie kann ich denn gesund bleibend, weil da geht es dann schon eher auch mal um das Thema, ja, ich will mich schon noch steigern, aber ich bin ja, jetzt nicht unbedingt bereit, den Preis zu zahlen, dass ich jetzt meine Gesundheit aufs Spiel setze. Weil das ist der Unterschied zu dem 20-Jährigen zum Beispiel, dem ist das erstmal alles wurscht, der will einfach nur ballern. Ja, da geht es um Leistung, da geht es um Zahlen und wenn ich dem komme, ja, du musst da aufpassen, dann sind viele, die dann denken, ja, ich will nicht aufpassen, ich will Gas geben. Und wenn jemand 40, 50 ist, dann hat er schon eher auch ein Bewusstsein dafür, dass das wichtig ist, dass man gesund bleibt, um die Leistung zu bringen. Und das ist so der Unterschied.
Was gibst du denn gerne den Menschen mit als Tipps, wie sie mit den Veränderungen von ihrem Körper im Alter umgehen können?
Also als erstes Mal muss man die Realität akzeptieren. Radikale Akzeptanz ist einfach, der Körper altert. Dessen muss man sich bewusst sein. Und dass man dann nicht mehr mit der Brechstange arbeitet, sondern sich Schritt für Schritt vortastet, regelmäßig trainiert, nicht irgendwie, ich bin jetzt im Büro fertig, hat einen totalen stressigen Tag, jetzt renne ich noch schnell in die Halle und jetzt will ich da noch unbedingt Höchstleistung bringen. Ja, das geht alles mal, das geht auch mal gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann verletze, ist natürlich viel höher. Weil ich da gestresst bin, ich höre nicht mehr auf meinen Körper, ich mache einfach irgendwas. Also ich würde sagen, die Intensität und den Umfang muss man einfach anpassen. Und zwar auch an die Tagesform, weil es ist viel mehr tagesformabhängig, wenn ich, sagen wir mal, mit beiden Beinen im Leben stehe, beziehungsweise Arbeit, Familie und eben Training unter einen Hut bringen muss. Dann sollte ich mir das gut zurechtlegen, wann ich was mache. Und einfach auch die Intensität anpassen, auf meinen Körper achten und auf meinen Körper hören. Das wird immer wichtiger, diese ganzheitliche Geschichte, das hört sich schon manchmal ein bisschen abgedroschen an, aber es ist unglaublich wichtig je älter man wird, umso wichtiger, dass man einfach die Balance hat, dass man das nicht mit aller Gewalt versucht, da noch was rauszuholen, sondern lieber die Regelmäßigkeit reinbringt und sagt, okay, jetzt habe ich Zeit oder ich plane ein bisschen voraus, morgen habe ich mehr Zeit, dann mache ich vielleicht eine längere Session und dann mache ich wieder ein bisschen Pause. Das muss einfach zum Leben passen, weil ich rede jetzt natürlich nicht von Profis, also sondern von dem motivierten, ambitionierten Kletterer, der in der Regel gerne mal über diese Grenzen drüber geht. Und da muss man wirklich, da muss man drauf achten.
Okay. Wir wissen, wie gesagt, dass die Muskeln abbauen. Ich möchte dem aber versuchen, so gut es geht, entgegenzuwirken. Worauf kann man da achten?
Da kann man drauf achten, dass man, das hatte ich vorhin schon gesagt, dass man regelmäßig trainiert. Das ist einfach ganz wichtig, dass der Muskel regelmäßige Reize kriegt, Impulse kriegt, dass er sich jetzt nicht ausruhen kann und reduzieren kann, sondern dass er immer wieder angesteuert wird, angesprochen wird, dass er weiterhin was leisten muss. Und das kann man auch bis ins hohe Alter, das ist halt immer die Frage, was ist denn hohes Alter? Aber das kann man ganz lange beibehalten.
Du, ich habe letztens ein Video bekommen von einer Freundin von einem über 90-Jährigen, der noch Krafttraining mit Gewichten macht.
Ja, man kann das Krafttraining, aber man kennt ja auch zum Beispiel die Bilder von älteren Bodybuildern, die sehen natürlich nicht mehr so aus wie mit 20. Das ist einfach das Gewebe, ja, vor allem das Kollagen, was zuständig einfach auch ist für die Straffung des Gewebes und jetzt nicht nur der Haut, sondern eben auch alle Muskeln, die Gelenke. Das Kollagen wird einfach nicht mehr so produziert im Körper. Das kann ich natürlich auch supplementieren, um da vielleicht mal einen Tipp zu geben. Da ist die Studienlage zwar nicht ganz eindeutig, aber ich persönlich glaube daran, dass das ganz gut ist, wenn man ein bisschen Kollagen dem Körper zuführt, um eben die Festigkeit der Zellen, die wir für alles zuständig sind, zu erhalten. Was ist jetzt, wenn ich das jetzt aufs Klettern übertrage? Da geht es ja mehr um die Funktionalität des Muskels und nicht unbedingt der Masse. Der Bodybuilder trainiert die Masse und der Kletterer, da geht es mehr um funktionelles Training. Und dazu empfehle ich immer wirklich die Mobilität erhalten. Mhm. Also Mobilisierung des ganzen Körpers ist, je älter man wird, wird es immer wichtiger. Ich kann eben auch meine Muskeln gar nicht richtig trainieren, wenn die Gelenke schon total versteift sind. Und dazu empfehle ich wirklich Mobilisierungsübungen. Mhm. Ja, ruhig auch diese Full Range of Motion, dass man wirklich die Gelenke durchbewegt. Und zwar in ihrem ganzen Bewegungsradius.
Würdest du sagen, dass das was ist, was man so auch täglich einbauen kann, ohne dass man jetzt gerade trainieren möchte oder nicht, dass man einmal dieses Bewegen macht?
Auf jeden Fall. Ja. Das bringt wirklich was, wenn man sich die Mühe macht, die Zeit nimmt, morgens vielleicht ein bisschen früher aufsteht und den Tag mit ein paar Mobilitätsübungen, mit funktionellem Training, mit 4, 5 Sachen, die man macht, sich so ein kleines Programm zusammenstellt und einmal den Körper durchbewegt. Manche machen eben Yoga, da gibt es auch tolle Elemente, die man da rausnehmen kann. Oder ich bin immer ein Freund davon, dass man das sich individuell zusammenstellt. Da gibt es aus meiner Sicht nicht die 5 Übungen, die man machen sollte, sondern das ist auch bei jedem unterschiedlich. Mhm. Der eine kann einfach schon einen Spagat, der andere ist da relativ steif drin, da macht es Sinn, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Aber wenn man sich so ein kleines Set an Übungen zusammenstellt und zieht es morgens einfach durch, man startet schon ganz anders in den Tag, man hat schon was gemacht. Also das ist für mich auch immer so eine Sache, wenn ich bin natürlich auch sportsüchtig im Kopf, weil ich mein ganzes Leben oder ja fast ganzes Leben Sport gemacht habe. Und dann ist das ist schon immer da, der Gedanke, mich zu bewegen, irgendwas zu machen. Und wenn ich jetzt morgens laufen gehe oder eben ein paar Übungen mache, dann ist das schon mal bedient. Dann habe ich das Gefühl, ich habe heute schon was gemacht. Mhm. Und im selben Zuge würde ich gerne noch erwähnen, dass das Cardio-Training, Laufen, Radfahren, Schwimmen im Umfang, also einfach aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, je älter das man wird. Weil Das Herz ist einfach der wichtigste Muskel beim Klettern, wie ich ja gern sage. Mhm. Aber es ist ja so, wenn ich, das Herz wird ja beim Klettern, beim Bouldern kaum trainiert. Also es ist ja, ich komme ja nie in den Bereich, wo ich sage, ich komme hier in einen Ausdauerbereich, dass ich das wirklich trainiere. Und wenn das Herz einfach nicht richtig funktioniert, dass ich da irgendwelche kardiovaskuläre Erkrankungen bekomme, wenn ich älter werde, das Risiko steigt einfach. Und deshalb bin ich sehr stark dafür, dass man das auf jeden Fall 1 bis 2 Mal die Woche einbauen sollte. Der direkte Zusammenhang mit der Kletterleistung ist ja da immer so ein bisschen umstritten. Das ist aber auch ganz Wurst. Ich denke, da ist einfach das Herz der Muskel, der da trainiert wird. Und den brauchen wir einfach, weil der ist der Motor für alles. Und wenn der nicht funktioniert, der Motor, dann können wir Übungen machen, wie wir wollen. Aber das bringt dann alles nichts mehr. Deswegen, ja, kann ich da nur appellieren, je früher, desto besser damit anzufangen.
Ja, naja, denn dass man sozusagen Training nicht nur darauf abzielt, ob ich jetzt den nächsten Grad erreiche, sondern wie du gesagt hast, darauf abzielt, dass man sich in seinem Körper wohlfühlt im Alter sozusagen. Oder generell, also ich glaube, auch als junger Mensch fühlt man sich dann wohler.
Ja, ich kann es nur sagen, wenn die Leute kommen, ja, aber ich kletter doch jetzt 3-mal die Woche und mache dies und das. Und ja, aber man merkt, wie sie außer Atem kommen, dass da einfach, ja, dass das nicht gut abgestimmt ist.
Hm. Wie sieht es denn generell aus mit Zusatztraining zum Klettern? Also darüber wollen wir im Podcast auch nochmal genauer sprechen. Ihr habt da so ein schönes Programm auf die Beine gestellt mit Patrick Matros und mit Volker Schöffel, wo das Thema Zusatztraining zum Klettern erläutert wird. Wollen wir gar nicht ganz im Detail drauf eingehen, weil wir das nochmal besprechen werden. Aber würdest du sagen, das ist sogar noch wichtiger im Alter, quasi nicht nur zu klettern, sondern auch noch ein zusätzliches Training zu machen?
Ha, das ist eine gute Frage. Also wir gehen ja davon aus, dass das beste Training fürs Bouldern oder fürs Klettern das Bouldern bzw. das Klettern an sich ist. Weil das Klettern, Bouldern einfach ganz komplexe Bewegungsabläufe sind. Und diese Komplexität zu trainieren, das mache ich einfach am besten, indem ich die Tätigkeit des Boulderns an sich ausübe, weil dann trainiere ich alle diese verschiedenen kleinen Muskeln, die da zusammenspielen, am allerbesten. Jetzt ist es aber nicht damit getan, dass ich einfach nur hingehe und boulder, sondern vielleicht mir ein bisschen mehr mit System das Ganze angehe. Dass ich mir immer für jeden Tag so ein bisschen was vornehme fürs Klettern, fürs Bouldern. Und Mobilisierung, funktionelles Training sind als Zusatztraining super fürs Bouldern, fürs Klettern. Im Alter eben auch. Aber das Klettern ein bisschen systematischer angehen, dass man sagt, ja, heute schaue ich einfach mal, dass ich mehr, ja, heute will ich ein bisschen mehr Ausdauer machen, ja, beim Klettern. Also klettere ich vielleicht mehr leichtere Sachen und wenn es jetzt an die Maximalkraft geht, dann mache ich einfach schwerere Sachen. Ich bin ein Freund von sich am Ziel orientieren. Immer kleine Ziele setzen. Mein nächster Urlaub geht nach Fontainebleau. Also mache ich wahrscheinlich eher Maximalkrafttraining. Wenn mein nächster Urlaub nach Seüs geht, dann trainiere ich eher ausdauerorientiert. Das ist für die Motivation einfach gut. Mhm. Also das ist ja bei den Wettkampfkletterern logischerweise, da kann man das ganz gut ansetzen. Ja, wenn es da jetzt auf Olympia zuging, dann muss ich halt diese Combined-Geschichte trainieren. Wenn es jetzt auf eine Reise in die USA geht, da trainiere ich einfach ganz anders dafür.
Aber wir haben ja noch eine ganz andere Gruppe. Wir haben jetzt hier Leute, die bei der Techniker-Boulder-Bundesliga mitmachen, die vielleicht auch dann sagen, okay, ich bin jetzt so und so alt, aber ich würde dann doch noch mal gerne, weiß ich nicht, unter die besten 40 in meiner Liga kommen. Also und da hat man ja dann weniger dieses Thema, was du gerade sagst, dass du weißt, okay, das muss jetzt Ausdauer sein. Man fragt ja in so einem Wettkampf immer so den kompletten Athleten ab. Ja. Was hättest du denn für einen Tipp für Leute, die jetzt in der Liga unterwegs sind?
Für die hätte ich den Tipp, dass sie sich vielleicht einfach auch mal Gedanken drüber machen, woran liegt's denn? Oder sich vielleicht auch mal mit einem Coach darüber unterhalten. dass der sich das vielleicht mal anschaut. Woran könnte es denn liegen? Viele haben ja schon eine Idee davon. Wissen im Grunde, ja, ich habe nicht, oder was heißt, wissen Sie, Sie denken sich, Sie haben nicht genug Fingerkraft. Das ist ja oft so ein Thema. Aber Sie trainieren jetzt auch nicht gezielt darauf, sondern wir neigen dazu, das zu trainieren, was wir sowieso schon gut können. Mhm. Wir gehen in die Kletterhalle und wenn ich jetzt da sehe ich total steiles Dach und ich mag aber eher so senkrechte Kletterei, dann komme ich da rein, dann sehe ich wahrscheinlich eher die senkrechte Wand daneben als dieses Dach. Ah ja, das registriere ich zwar, aber ich gehe dahin und trainiere das, was ich gut kann. Beziehungsweise ich bouldere da, ob das dann ein Training ist, ist ja noch eine andere Frage. Aber ich denke, es macht einfach Sinn, sich selbst zu analysieren, beziehungsweise jemand, der sich damit auskennt, das mal anschauen zu lassen. Mhm. Woran liegt es denn genau? Und dann kann man an den Schwächen arbeiten. Ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Weil wenn ich dann einfach, ich gehe nur weiterklettern, ich sage, oh, ich kann überhaupt keine Sloper halten. Dann sage ich, ja, was machst du denn? Ja, ich vermeide Sloper. Ah ja, gut. Wie soll das besser werden? Ich kann das nur, wenn ich was nicht kann, dann muss ich einfach daran arbeiten. Dynamos, ich kann keine Dynamos. Dann muss man das üben. Das geht nur durch Üben, Üben, Üben.
Und beim Thema Verletzungsprävention, da hast du ja schon so ein paar Punkte immer eingeworfen. Willst du dazu noch besonders was sagen?
Ja, also grundsätzlich gutes Aufwärmen. Und gutes Aufwärmen bedeutet nicht, dass ich jetzt zum Beispiel Seil springe oder so irgendwas. Das ist Herz-Kreislauf-Aktivierung. Das bringt im Sinne von Verletzungsprophylaxe relativ wenig. Es geht darum, dass ich eher meinen Bewegungsapparat endgradig durchbewege. Das heißt, dass ich die Gelenke, dass ich zum Beispiel langsames Armkreisen mit Öffnung der Schultersperre in der Endposition, dass ich das Schultergelenk in seiner ganzen Bewegungsfreiheit zum Beispiel einmal durchbewege. Und das sind die sinnvolleren Aufwärmübungen, da die Verletzungen doch eher kommen, wenn ich jetzt einfach nur leicht die Schulter kreise oder beziehungsweise Seil gesprungen habe und habe das Gefühl, ich bin jetzt warm, jetzt fange ich an zu bouldern und dann habe ich so einen Gaston-Move und einen weiten Zug in die offene Schulter und dann rutscht mir ein Fuß weg, dann ist die Wahrscheinlichkeit, mich zu verletzen, da ich da halt im passiven Bewegungsapparat hänge und nicht mehr im aktiven, höher, als wenn ich das vorher schon mal das Gelenk darauf vorbereitet habe, dass da jetzt was kommen könnte und dass das nicht völlig überrascht ist, jetzt in dieser offenen Position zu sein. Also wichtig ist wirklich gut aufwärmen. Ja? Dann auf den Körper hören, auch wenn der Kopf sagt, ich muss jetzt da unbedingt, ja? Ich habe aber irgendwie so ein leichtes Zwicken hier. Lieber darauf hören und sagen, nee, so ein leichtes Zwicken, das kann einfach blöd ausgehen, wenn ich jetzt voll mein Training hier durchziehe. Also dann lieber sagen, nee, das kann einem einfach super, super schnell und weit zurückwerfen. Und gerade wenn man älter ist, dann ist das doch, dann dauert es einfach wahnsinnig lang. Mhm. Ich habe da mit dem Steve McClure mal eine lange Taxifahrt gehabt in Griechenland. Da saßen wir 6 Stunden zusammen im Taxi. Und der ist ja auch noch relativ fit. Der ist ja auch schon über 50, aber klettert noch richtig stark. Aber er hat auch gesagt, er überlegt sich schon, ob er jetzt nochmal die 9a oder 9b da probiert. Da passt er schon ganz genau drauf auf, weil der Preis, den er dann am Ende vielleicht dafür bezahlt, dass er sich verletzt, und dann über Monate oder wie lange ausfällt, ob er den bereit ist zu zahlen, ob er dann lieber sagt, nee, ich kletter lieber ein bisschen leichter, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann noch länger klettern kann, ist höher. Und das ist so, das war für mich auch ein bezeichnender Moment.
Na klar, ja. Wie man am besten solche Übungen macht, auch zum Aufwärmen, auch das ist Teil von eurem ICT-Programm. Ich verlinke es auf jeden Fall in dieser Folge, dann können die Leute sich das auch gerne nochmal angucken.
Ja, ja.
Und ansonsten natürlich auch auf dich zukommen, um da nochmal mit Anleitung von dir das Ganze zu machen. Dann gehen wir mal weiter zu einem Thema, worüber sich, glaube ich, auch viele Gedanken machen, wenn sie älter werden. Das ist das Thema Abspringen, Fallen beim Bouldern. Das kommt ja nun mal beim Bouldern einfach vor. Ich kenne auch Menschen, die sagen, ha, ich glaube, im Alter werde ich mir wahrscheinlich überlegen, ob ich mit Bouldern aufhöre, vielleicht eher zum Klettern am Seil übergehe, um das zu vermeiden. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, also das ist durchaus berechtigt, dass das Abspringen auf die Matte, unkontrolliert runterfallen im Alter problematischer wird. Die Knochendichte ist nicht mehr so vorhanden, die Knochen brechen leichter und vor allem die Reaktionszeit ist nicht mehr so gut. Man reagiert nicht mehr so schnell im Alter wie ein junger Mensch. Das ist einfach auch ein natürlicher Prozess. Jetzt kann ich aber auch das trotzdem noch so ein bisschen üben. Das heißt, wenn ich jetzt mich einfach mal an der weichen Matte aus nicht so großer Höhe fallen lasse und einfach auch mal so ein bisschen das Abrollen übe. Ja, dass ich einfach sage, wenn ich runterfall, dann passiert da nicht irgendwas, was ich jetzt schon ewig nimmer gemacht habe und mein Körper weiß eigentlich gar nicht mehr, wie er richtig reagieren soll, sondern ich kann das auch üben. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich nicht mit voller Wucht auf die Matte falle, sondern eher mich abrolle und das aber auch einfach üben. Dann kommt da nichts völlig Überraschendes und vielleicht nicht aus der maximalen Höhe die schwersten Züge in 4,50 Meter machen. Das kann dann einfach wirklich, das kann schon wirklich doof ausgehen. Mhm. Und ich kenne tatsächlich Leute, die sagen, nee, ich gehe lieber Seilklettern. Das ist für mich wesentlich besser.
Mhm. Wie ist denn das jetzt nach so einer, wenn man dann zum Beispiel so eine Verletzung hatte? Kennst du Menschen, die dann wirklich komplett aus dem Bouldern rausgegangen sind nach solcher Geschichte? Oder hast du eher solche Erfolgsgeschichten auch schon erlebt, wo Leute dann mit angepasstem Training wieder weiter bouldern konnten?
Ich kenne beides. Ich kenne Leute, die verletzt waren oder sich schwer verletzt haben und dann einfach aufgehört haben mit dem Sport. Aber Klettern ist ja ein Lifetime-Sport. Und das ist auch was, das ist ja kein Sport, den man jetzt nur wettkampfmäßig betreibt und dann damit aufhört, sondern man kann das ja auch alles schön anpassen. Jeder kann klettern und bouldern, wie er mag und wie es ihm gut tut. Und das Training anpassen, wieder ja auch den Spaß an diesem Aufbau dann wieder zu erleben. Dass man einfach sagt, okay, ich habe mich jetzt verletzt, aber jetzt geht's wieder weiter. Jetzt muss ich halt diesen Bereich meines Körpers vielleicht erstmal wieder ein bisschen gesondert trainieren, dass ich wieder zu so einem Punkt komme, wo ich sage, ich kann den Sport schmerzfrei betreiben. Mhm. Und das, wenn es dann, glaube ich, nur noch weh tut, also dann ist es, glaube ich, so, dass die Leute das nicht mehr wollen. Also ich kenne zum Beispiel jemanden, der dann auch mit der Wirbelsäule so viel Probleme hatte und immer wieder einfach so Bandscheibengeschichten gehabt hat, der dann gesagt hat, nee, ich habe jetzt einfach komplett aufgehört. Ich habe gemerkt, es bringt mir nichts mehr. Und ich möchte einfach noch Sport treiben, aber mache jetzt einfach was ganz anderes. Mhm. Und das kann ich noch tun. Aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Die meisten, die ich kenne, die bleiben wirklich dabei und passen das dann an.
Mhm. Ja, ich erinnere mich, da hatte ich angefangen zu bouldern. Da gab es eine ältere Frau in der Halle, die hat es sich zur Aufgabe und zum Kunststück gemacht, Boulder genauso schön, wie sie es schafft, sie raufzuklettern, auch genauso schön, wieder rückwärts runterzuklettern. Sie klebte sozusagen so elegant an der Wand immer noch beim Abklettern. Ja. Das war irgendwie auch sehr schön.
Ja, das ist toll. Das ist ja auch das Schöne. Einfach die verschiedenen Spielarten, die verschiedenen Möglichkeiten. Und im Endeffekt ist es so wurscht, wie man es macht. Das Wichtige ist doch, dass man Spaß dabei hat. Mhm. Und es wird sich verändern. Es gab einfach die Zeit, auch bei mir oder eben auch bei Leuten, die ich kenne, die halt auch jetzt so in meinem Alter sind und schwer gelernt haben, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, zu projektieren und irgendwo hinzugehen. Ja, und genau zu wissen, jetzt gehe ich wieder dahin. Und das war für mich, ich nannte das immer das Burn-for-You-Syndrom, weil da habe ich dafür gebrannt. Das war einfach die Zeit. Und dann kommt die Zeit, wo man einfach vielleicht an einer anderen Facette, an einem anderen Bereich des Kletterns Spaß hat. Mhm. Vielleicht eine Zeit lang, jetzt habe ich einfach Spaß, in die Halle zu gehen und mich mit Klimmzügen oder mit so Training platt zu machen oder mich gut zu fühlen. Dann boulder ich, dann kletter ich auf, ich kletter ab. Der andere klettert nur Toprope, der nächste klettert dies und das. Und es gibt so viele verschiedene Arten, daran Spaß zu haben. Und das darf man einfach nicht verlieren, wenn man dann irgendwo nur noch verbissen das Ganze verfolgt und denkt, da ist die Unzufriedenheit dann irgendwann so groß, weil der Körper diese Leistung nicht mehr bringt. Die werden dann wahrscheinlich auch eher aufhören.
Ja. Ja, die Vielfalt dessen, was Klettern sein kann, auch wirklich wahrzunehmen und da seine Lücke zu finden, ist wichtig. Und da merke ich auch immer wieder, da ist der Routenbau auch so wichtig, dass du im Routenbau, wenn du jetzt in so einer Halle bist, wo nur die jungen Leute irgendwie New School Boulder abfeiern, da werde ich als alter Mensch dann oder als älterer Mensch dann wahrscheinlich gar nicht so viele Sachen finden, an denen ich das machen kann, was ich möchte. Deshalb ist es so wichtig, diesen Routenbau auch so vielfältig zu halten.
Ja, absolut, absolut. Und auch einfach in verschiedene Hallen gehen. Also das ist so diese Abwechslung des Ganzen, dass man, wenn man jetzt in der Halle bouldert, dass man da einfach diese Unterschiede einfach, das hat ganz viel auch mit den Wandneigungen zu tun und man gewöhnt sich auch ganz schnell an die eigene Haushalle, sage ich jetzt mal. Und gerade wenn man jetzt bei der Boulder Bundesliga ja mitmacht, gut, dann kommt man ja sowieso öfter mal in andere Hallen. Aber da ist dann auch so diese Vielfältigkeit ja auch gefragt, da einfach so viel wie möglich neuen Input oder Abwechslung reinzukriegen. Das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr wichtig und bringt auch dann nochmal einen neuen Wind in das Ganze.
Noch eine Frage, was mich interessieren würde. Wie alt ist die älteste bouldernde Person, die du als Trainer kennengelernt hast?
Also 86.
Ja.
Der ist immer noch in der Halle unterwegs mit ähnlich alten Jungs. Und die bouldern so, ich würde mal sagen, jetzt nicht mehr wahnsinnig hoch. Eher so knapp über dem Boden, dass man halt, ich meine, ja, wie er vorhin schon gesagt, wenn man runterfällt, kann man schnell was kaputt gehen und das möchte der natürlich unbedingt vermeiden. Aber der hat so einen Spaß dabei. Einfach, das kann man jetzt nicht mehr so mit irgendwas vergleichen, sondern das macht er so für sich und der achtet ganz genau drauf, was geht noch. Der strengt sich an, riskiert aber einfach mal gar nichts mehr und auch das geht, ja, dass man einfach überm Boden schwere Züge macht, dann rollt er sich so ein bisschen ab, wenn er runterfällt. Dann setzt er sich mit seinen Kumpels zusammen und sie trinken ein Bier. Und ich sehe einfach in den Gesichtern oder auch bei ihm, dass das den einfach total glücklich macht. Mhm. Der einfach super zufrieden und ein Spaß daran. Und das finde ich so toll zu sehen. Und da merkt man dann auch, was ist da noch? Die Zahl oder irgendwas, das interessiert den überhaupt nicht. Mhm. Ja, der will sich bewegen, der will Spaß haben. Das relativiert sich dann irgendwann so, wenn man die Leute aus dem Leistungsbereich sieht und dann so jemand, der wirklich auch immer noch den Sport betreibt und es ist immer noch Sport und einfach seinen Spaß dabei hat.
Ja. So, und ich würde mal einen Haken hintermachen. Finde es sehr schön und spannend, was du uns erzählt hast. Wir verweisen zum Schluss nochmal drauf, wer konkrete Fragen an dich hat, muss ja jetzt nicht nur zum Thema im Alter bouldern sein, auch ansonsten zum Thema Training, kann sich an euch wenden. Du bist Teil der Kraft Factory. Die Mailadresse kannst du nochmal kurz durchgeben. Ich schreibe sie auch in die Shownotes.
Okay, das ist coaches@kraftfactory.de. Da einfach eine Mail schreiben, der Patrick und ich antworten dann und wir schauen, wo das am besten passt. Also das, wie gesagt, es geht nicht nur um ältere Kletter, das geht um leistungsorientiertes Training, es geht einfach mal um Coaches Eye, also dass mal jemand drauf schaut, was mache ich denn da, was könnte ich denn vielleicht ändern an meinem Training, dass es besser wird. Ja, wer interessiert ist, sich zu verbessern, Alter und Leistung spielt keine Rolle, gerne da eine Mail schreiben.
Danke dir.
Okay, ich danke dir. Und wir hören voneinander.
Wie kann man für bestimmte Trainingsziele mit dem Kilterboard arbeiten? Über dieses Thema spreche ich mit Malte Kepler. Malte ist Betriebsleiter in der Einstein-Boulder-Halle Neu-Ulm. Das ist der aktuelle Standort der Techniker-Boulder-Bundesliga. Diese Halle ist besonders spannend für Leute, die ganz gezielt fürs Bouldern trainieren wollen und die auch gerne Wettkampf-Style-Boulder trainieren möchten. Und ich spreche jetzt also über die Halle, über das Hallenprofil und auch über das Kilterboard-Training mit Malte Kepler. Hi.
Hi erstmal.
Ja, schön, dass du dieses Thema vorgeschlagen hast. Das ist anscheinend so ein Herzensthema von dir, das Kilterboard-Training. Bin gespannt, was du zu erzählen hast. Aber wie gesagt, zuerst würde ich gerne mal wissen, was es mit diesem Hallenschwerpunkt auf sich hat bei euch. Also das Thema Training und auch Wettkampfboulder. Inwiefern zeigt sich das denn bei euch, dass ihr da besonders gut geeignet seid?
Also man muss sagen, wir in Neu-Ulm haben einfach recht viel Platz für eine Boulderhalle, würde ich mal sagen. Und dann noch den großen Luxus mit einer zweiten Halle in fast Laufdistanz.
Also zwei Einsteinhallen gibt es da?
Genau, wir haben eine Einsteinhalle in Neu-Ulm und eine in Ulm. Luftlinie vielleicht 3-4 Kilometer. Und in Ulm ist einfach sehr der Schwerpunkt auf Familien und einfach Beginner-Bouldern. Und in Neu-Ulm haben wir uns dann dazu entschieden, das Ganze ein bisschen ja mit Fokus Bouldern, Boulder-Training, Wettkampf-Bouldern und einfach alles, was da dazugehört, zu gestalten.
Okay, und wie sieht das dann genau aus? Also warum ist es so trainingsgeeignet? Was steht da rum? Wie sehen die Wände aus?
Also wir haben sehr moderne Wandstrukturen. Das heißt, wir haben eine lange Wettkampfwand mit Winkeln, die sich einfach oder mit Wandwinkeln, die sich einfach gut eignen, um dort Wettkampf-Boulder zu schrauben. Schrauben dann auch eben eher so Wettkampfoptik. Das bedeutet, wir haben nicht so viele Boulder übereinander geschraubt, sondern haben dann wirklich große Shapes, viele Makros, also einfach große Highlight-Griffe mit Bouldern versehen. Und ja, das heißt, wir bauen komplexere Boulder als in einer normalen Boulderhalle, würde ich mal sagen, wo dann auch wirklich die Competition-Leute auch gut dran trainieren können. Also das heißt, wir haben mit dem DAV einfach viele Wettkampf-Kids und auch junge Erwachsene, die an Wettkämpfen teilnehmen und die können dann gut bei uns trainieren kommen. Das zeichnet uns so ein bisschen aus.
Und so der Trainingsbereich und alles, was über die Wände sozusagen hinausgeht, was habt ihr da noch?
Ja, da haben wir ganz klassisch Campusboard, Kilterboard und dann alles, was, würde ich sagen, jede Halle hat. Hangboards, Reckstange, Möglichkeiten zum Fingertrainieren. Also ich würde sagen, da sind wir klassisch ausgestattet. Es geht eher um die Bowler, die wir an der Wand haben.
Ja, dann reden wir über das Kilterboard und vielleicht müssen wir nochmal sagen, ganz allgemein für Menschen, die vielleicht noch gar nicht am Kilterboard geklettert sind, kannst du erklären, was ist das Kilterboard eigentlich?
Ja, also Kilterboard ist ein tolles Thema. Ich muss sagen, ich liebe das Kilterboard und alles, was dazu gehört. Kilterboard ist eine Wand, eine verstellbare Wand, wie in einem Systemboard oder es gibt ganz viele Namen dafür, wo in vielen Hallen einfach wahllos Griffe an die Wand geschraubt worden sind, wo man sich selber kreativ etwas überlegen kann. Und das Kilterboard ist ein bisschen eine Weiterentwicklung davon. Das heißt, man kann sich mit dem Handy mit diesem Board verbinden, eine Neigung auswählen, auf die man das Board fährt, meistens von 0 bis 70 Grad, würde ich mal sagen. Und dann kann man einfach Boulder auswählen, die andere schon ausgewählt oder halt eben erstellt haben für einen. Und das funktioniert, weil die Griffe überall auf der Welt, wo es dieses Board gibt, im selben Winkel und in derselben Anordnung festgeschraubt sind. Das heißt, überall kann man dieselben Boulder an denselben Griffen in derselben Neigung machen. Bedeutet, ich kann hier denselben Boulder machen wie meinen Kumpel, der vielleicht in Hamburg lebt oder sonst wo und der auch Zugriff auf so ein Board hat. Also es ist einfach ein Trainingstool, wo man sich die Griffe nicht so merken muss wie an einer herkömmlichen Systemwand, weil die eben im Handy anwählbar sind und dann leuchten. Das heißt, es gibt Startgriffe, die haben eine bestimmte Farbe. Dann gibt es dritte, die halt eben nicht gegriffen werden dürfen, die haben eine andere Farbe. Dann gibt es Griffe für die Hände, die haben dann wiederum eine andere Farbe, in dem Fall blau. Und der Topgriff ist dann immer nochmal markiert. Das ist ganz kurz erklärt, das Kilterboard.
Alright. Und die Art der Griffe, also was kann man darüber aussagen? Ich glaube, sie sind im Prinzip noch mal ein bisschen größer, vielleicht auch so ergonomischer, als was man jetzt zum Beispiel vom Moonboard kennt.
Genau, also die Griffe, würde ich erstens sagen, sind sehr vielseitig. Also man findet alles, man findet Sloper, man findet kleine Crimps, also kleine Incut Crimps, man findet eher Griffe, die man offen halten muss. Aber generell kann man sagen, die Griffe sind tendenziell größer und weniger aggressiv als am Moonboard, was aber auch nötig ist, weil man halt eben auch steiler als auf 40 Grad bouldern kann. Das heißt, wenn man auf 70 Grad ist oder so, dann braucht man einfach auch ein paar gute Griffe oder ein paar Henkel. Und das Schöne am Kilterboard ist, man kann eigentlich, egal wie fit man ist, daran trainieren, weil man stellt es dann halt eben auf 20, 30, 40 Grad, wenn man eben jetzt nicht gerade 8A kiltern möchte. Und deswegen ist auch schön, dass die Griffe etwas größer sind, dass da jeder dran Spaß haben kann. Aber man findet alles außer Pockets, würde ich mal sagen.
Und ich weiß, dass ihr euch in der anderen Halle in Ulm sehr schnell dafür entschieden habt, ein Kilterboard zu kaufen und auch eine der ersten Hallen wart, die das gemacht haben. Was hat denn das damals für euch so interessant gemacht, dieses neue Ding?
Also auf jeden Fall war es für uns interessant, einfach was Neues auszuprobieren, wo auch die Leute wirklich stark dran werden können, die vielleicht sogar ein bisschen zu fit für das herkömmliche Setting in der Halle sind. Oder die einfach sagen, ey, ich komme vielleicht 5-mal die Woche und ich möchte auch auf eine andere Art noch bouldern und auch dann bouldern, wenn ich einfach so das Gefühl habe, ich habe meine Boulder in der Halle gemacht. Das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil vom Kilterboard. Da können sich all die versammeln, die einfach wirklich sehr viel in die Halle gehen. Und das war ein Grund, um halt eben noch mehr Varianz den Leuten zu bieten, dass sie auch eben dann bei uns noch bouldern kommen können, wenn sie schon 3-mal die Woche da waren.
Ja, ist auch ein guter Grund. Du hast mir gesagt, dass du das Kilterboard als Trainingstool sehr gut findest und dass man so einiges darüber lernen kann, wie man das besonders gut einsetzt. Welche Punkte würdest du da gerne nennen wollen? Was sollte man quasi zum Thema Training am Kilterboard wissen?
Also erstmal, Kilterboard ist ein super Trainingstool, eigentlich egal für was man trainiert. Alles Physische kann man daran super trainieren, egal ob man eher Competition-orientiert ist oder halt eben ein Projekt am Fels verfolgt. Was man auf jeden Fall wissen muss, ist mit Vorsicht zu genießen. Also jetzt nicht gleich reinstarten mit 4 Sessions die Woche auf 50 Grad. Es ist einfach dann doch auch etwas, wo man aufpassen muss auf die Finger. Aber jeder, der irgendwie ein Ziel hat und darauf trainieren möchte, der kann das sehr gut mit dem Kilterboard machen. Man kann sehr spezifisch trainieren, würde ich mal sagen. Also gerade wenn ich jetzt sage, ey, ich bin nicht so gut in offenen Griffen oder in offenen Positionen. Also ich persönlich tue mir zum Beispiel immer sehr, sehr leicht, sobald ich etwas komprimieren kann. Also sobald ich irgendwie mich zwischen den Griffen verspannen kann, indem ich sie aufeinander oder gegeneinander drücken kann. Aber sobald ich einfach offen an Crimps hänge, tue ich mir sehr schwer. Und das lässt sich eben im Kilterboard sehr gut trainieren, indem ich mir speziell dafür Boulder raussuche oder vielleicht sogar selber einen Boulder sette und dann damit halt eben an meinen Schwächen arbeite oder auch eben an meinen Stärken. Weil ich trainiere schon auch ganz gerne, muss ich ehrlich zugeben, nach dem Motto Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Und das lässt sich da schon auch ganz gut machen.
Warte mal, was hast du gerade gesagt? Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen?
Ja, Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Da würden jetzt meine FreundInnen sagen, das kommt meinem Trainingsstil sehr nah, weil ich eher ein sehr physischer Kletterer bin und auch gerne an meiner Physis noch weiter arbeite, anstatt dass ich wirklich mal sage, ey, ich kümmere mich jetzt mal vielleicht einfach um klassisches Plattenklettern, um vielleicht dann doch mal noch ein paar Prozent mehr auf den Füßen abzustellen. Aber man findet mich dann doch eher am Kilterboard als an der Platte, was es ja nicht unbedingt Sinn macht, aber es macht irgendwie dann doch einfach Spaß, das Kiltern.
Naja, okay. Also genau das, was du gerade gesagt hast, sagt so ungefähr jeder zweite Trainer, jede zweite Trainerin bei mir im Interview. Man muss an seinen Schwächen arbeiten. Malte sagt nö.
Ja, es ist natürlich, kommt immer darauf an, was man verfolgt. Also ich habe persönlich das Ziel nicht unbedingt, jeden Boulder in der Halle perfekt klettern kann und dass ich die schwerste Platte in der Halle auch machen kann, sondern mir ist es sehr wichtig, dass ich halt eben die Dinge am Fels hochkomme, die ich hochkommen möchte. Und da ist dann meistens doch Kraft irgendwie das, was mir ja mich voranbringt. Und deswegen ja trainiere ich vielleicht dann doch ein bisschen einseitige Kraft. Und da ist das Kilterboard auf jeden Fall eine gute Sache. Das soll es aber kein Tipp sein als an alle auf jeden Fall.
Okay. Was ich da so raushöre, das ist ein Punkt, den ich auch logisch finde, dass du sagst, ich möchte eine ganz spezifische Sache trainieren. Und dann hat man wahrscheinlich das Problem, dass man irgendwie da so ein oder zwei Boulder findet, wo mal so der Griff oder die Position dabei ist, die man irgendwie so schlecht halten kann. Und dann am Kilterboard kannst du dir das irgendwie selbst definieren und hast einfach mehrere Möglichkeiten, sozusagen den Move in den Körper einzuarbeiten, dass man da noch viel gezielter und viel mehr machen kann, ja?
Genau. Ich habe da auch ein super Beispiel für einen Freund von mir, der ist nicht sehr stark auf Schulterpositionen. Und hat er jetzt einen Boulder gefunden, wo er in relativ engen Schulterpositionen bouldern muss und hat es einfach dann gesagt, okay, er übt das jetzt an diesem Boulder und das Schöne ist, er kann sich dann immer weiter verbessern, weil er kann ja denselben Boulder auf verschiedenen Gradzahlen machen. Das heißt, er hat den Boulder als erstes auf 30 Grad gemacht, hat gemerkt, okay, das ist schwierig, aber das geht noch. Und dann hat er einfach mal gesagt, gut, er probiert es auf 35, auf 40 und auf 45 und hat dann ziemlich schnell da seine persönliche Grenze gefunden und gemerkt, dass er sich da wirklich verbessern kann, indem er diesen einen Boulder einfach auf immer steilerer Neigung probiert und ja, merkt auf jeden Fall einen Unterschied. Also dafür ist es auf jeden Fall gut. Und dann ist ja doch auch so, dass im Wettkampf, also auch gerade interessant für alle, die jetzt bei der Boulder-Bundesliga teilnehmen möchten, einfach dann doch auch immer physische Boulder drankommen oder auch in jedem Finale wird immer mindestens einmal die Physis abgefragt und dafür ist dann das Kilterboard gut.
Ja, sehr schön. Kannst du noch was beschreiben, was man da gut trainieren kann? Also du hast jetzt das Beispiel von deinem Freund genannt. Hast du ein eigenes noch?
Ja, also was ich am Anfang ja schon gesagt habe, so ein bisschen alles, was ich nicht komprimieren kann, fällt mir schwer. Heißt, ich probiere es auf jeden Fall, dass ich halt eben Griffe benutze oder anspringe, die halt einfach sehr offen zu halten sind, wo ich dann wenig Unterstützung mit Körperspannung oder sonst was mir holen kann. Das trainiere ich auf jeden Fall viel und generell, also es wechselt sich immer so ein bisschen ab. Also ich habe so das Gefühl, dass ich mit der Zeit natürlich immer fitter werde, aber sich die Baustellen immer wiederholen. Das heißt, wenn ich jetzt merke, okay, ich bin jetzt gerade auf einem Level von 7b, was fehlt mir denn, um jetzt das nächste Level von 7b plus oder 7c zu erreichen, dann merke ich meistens, okay, krass, es fehlt Fingerkraft. Dann trainiere ich speziell meine Fingerkraft am Board, aber vielleicht auch noch am Beastmaker ganz klassisch. Dann habe ich meine Fingerkraft verbessert und dann merke ich, okay, krass, jetzt habe ich das Level 7B plus oder 7C erreicht. Jetzt fehlt mir aber auf einmal Körperspannung, um wieder das nächste Level auf 8A zu machen. Dann trainiere ich Körperspannung. Dann habe ich den Step zu 8A gemacht. Das ist bei mir eigentlich immer so ein Kreislauf, dass ich die Baustellen immer abwechseln und die kann ich dann immer gut am Kilterboard isoliert trainieren.
Mhm. Fallen dir noch andere Bereiche ein? Also das sind ja jetzt die für dich wichtig sind. Fallen dir noch andere Bereiche ein, die jemand anderes für sich nutzen könnte?
Ja, also Dynamik ist auch ein guter Punkt, den man gut trainieren kann. Es wird sehr viel gesprungen, es wird sehr viel gecuttet am Kilterboard. Das heißt, die Füße sind nicht immer auf dem Tritt, sondern man springt auch mal einen Griff an und muss sie dann wieder zurück ans Board bringen. Also jeder, der vielleicht nicht so statisch klettert, wird sich wohlfühlen. Und jeder, der mehr dynamisch klettern möchte, kann das gut am Kilterboard trainieren. Das fällt mir auf jeden Fall noch ein, ja.
Mhm. Du hast eingangs auch schon kurz gesagt, du findest, man muss da sehr gut auf seine Finger aufpassen und nicht gleich so richtig hart reinstarten. Was sind da die Dinge, auf die wir vielleicht achten sollten?
Ja, also wie immer beim Training, nicht direkt mehrfach die Woche, sondern einfach ja ausprobieren, wie oft kann ich das denn machen und einfach wirklich darauf achten, dass wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt eine ganz normale Boulder-Session an den herkömmlichen Bouldern in der Halle, dass ich dann danach noch ans Kilterboard gehe, aber dann sollte es auch nicht übertrieben werden. Also so 4-Stunden-Sessions sind selten gut am Kilterboard, weil man dann doch oft sehr isoliert einen Bereich trainiert. Das heißt, wenn ich jetzt einen Boulder 5 oder 8 Mal nacheinander probiere und immer denselben Zug mache, dann kann das sehr auf die Ringbänder gehen. Und wie wir alle wissen, selten reißt jetzt ein Ringband einfach bei einem Zug, sondern man muss da schon irgendwie den Zug mehrfach davor gemacht haben und dann blöd treffen oder so. Und das kann am Kilterboard dann doch leicht passieren. Auch wenn es jetzt weniger aggressiv ist als das Moonboard, es ist doch noch sehr fingerbelastend, weil es dann doch viele kleine Griffe gibt, die man dann doch auch oftmals anspringt.
Als es vor ein paar Jahren losging mit den Kilterboards, da hatte ich gehört, dass die Macher dieses Board auch mit dem Ziel entwickelt haben, das für Anfänger, Anfängerinnen nutzbar zu machen. Das Moonboard ist ja zum Beispiel eher schwer für Leute, die noch gar nicht so lange oder nicht so schwer bouldern. Und diese Zugänglichkeit war eben ein Ziel, durch die Griffauswahl und durch diesen Neigungswinkel im Prinzip das mehr Menschen zu ermöglichen. Und ich bin mir im Moment nicht so sicher, ob das von den Menschen aber auch so begriffen wird, dass das ein einsteigerfreundliches Board ist, weil ich sehe schon eher fortgeschritten an den Boards und ich merke, dass sich neue da eher zurückhalten. Und was wäre denn dein Appell an Menschen, die in den Sport gerade einsteigen, da auch mal einen Anfang zu machen beim Kilterboard, sich daran zu trauen und wie könnte man diesen Einstieg gut machen?
Ja, also erstmal würde ich sagen, ist es ja logisch, dass man meistens die Menschen am Kilterboard sieht, die schon ein gewisses Level haben oder die einfach viel unterwegs sind, weil gerade die Menschen, die ans Kilterboard gehen, die vielleicht schon mit den regulären Hallenbouldern durch sind, wie ich vorhin schon gesagt habe. Aber die Leute sind auch dort genauso offen wie auch sonst in der Halle, vielleicht sogar offener und freuen sich, wenn man einfach mal dazukommt und vielleicht ja fragt, hey, könnt ihr mir vielleicht mal erklären, was bedeutet welche Grifffarbe? Kann ich auch mal was probieren? Oftmals haben Leute natürlich, die zum ersten Mal ins Kilterboard gehen, nicht die Kilter-App. Das heißt, dann kenne ich das so, dass dann auch alle bereit sind, einfach mal zu sagen, ey, welchen Grad soll ich dir denn mal reinmachen? Ich mache dir mal einen Boulder rein. Ich glaube, da sind wir eine sehr offene Community. Was natürlich schwierig ist, ist auch kein einfacher Punkt. Was ist, wenn das Kilterboard gerade auf 60 Grad ist und ich als Anfängerin oder Anfänger möchte jetzt ein Skilterboard gehen, dann kann ich wenig auf 60 Grad machen. Das ist tatsächlich ein Problem. Also da muss man so ein bisschen abpassen, wann ist das Board auf einen Winkel eingestellt, wo es auch für mich passt. Weil da einen Kompromiss zu finden, das ist tatsächlich eine kleine Krux.
Ja, das stelle ich mir tatsächlich auch so vor, dass das ein bisschen schwierig ist. Da ist die Lösung, zwei Kilterboards in der Halle haben.
Richtig, oder noch die Homewall von Kilter, die gibt's auch.
Ah, ja. Zum Schluss, erstmal danke, dass du uns was über das Kilterboard-Training erzählt hast. Zum Schluss kommen wir noch auf die Techniker-Boulder-Bundesliga zu sprechen. Was sind denn deine persönlichen Verbindungen zur Liga und hast du vielleicht sogar mal bei einem Spieltag mitgemacht und wie war's?
Also meine persönlichen Verbindungen, ich würde sagen, meine ersten Berührpunkte waren tatsächlich einfach ganz klassisch über die Deutschland-Cup-Finals, die man sich dann eben ja im Stream anschauen kann, was ich auch getan habe und was ich auch immer schön fand, mir die anzuschauen, wenn man dann doch auch die ein oder andere Person auch kennt, die dann dort teilnimmt. Und ich finde es ein schönes Konzept, gerade mit den drei Ligen, dass einfach jeder seine Liga und seine Schwierigkeit findet. Man kann es gut mit FreundInnen verbinden, irgendwo hinzufahren. Aber persönlich teilgenommen habe ich tatsächlich noch nicht, aber auch einfach, weil ich mich einfach eher am Fels zu Hause fühle und dann eher in die Schweiz fahre als in der Halle mehrere Stunden.
Okay. Und was würdest du sagen als Hallenleiter, was bedeutet es für euch als Halle, so einen Spieltag auszurichten?
Also erstmal als Halle freuen wir uns riesig einfach ganz viele Menschen, die jetzt nicht regulär in unsere Halle aus- und eingehen bei uns zu haben und einfach mal zu zeigen, was wir für eine tolle Halle haben. Und ja, wir sind gespannt, was für eine Community dann da bei uns auftaucht und freuen uns auf jeden Fall über jeden, der kommt. Aber es ist auf jeden Fall schön für uns, mal Menschen zu haben, die nicht bei uns und bei Einstein aus- und einzugehen, vielleicht auch mal Feedback zu bekommen von Menschen, die irgendwie andere Hallen kennen. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf.
Okay. Dann Malte, danke dir fürs Interview und viel Spaß mit dem Kickoff und mit dem Spieltag der Techniker Boulder Bundesliga.
Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden, der kommt. Und am 4. Januar geht's los.
Genau, bis dahin. Das war's für diese Folge im Techniker Boulder Bundesliga Podcast. Danke an meine Gäste Dicky Korb und Malte Kepler. Habt alle einen tollen Spieltag am Einstein Neu-Ulm und wir hören uns wieder zum nächsten Spieltag in der Blockhütte Augsburg.